Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute kommt eine ganz, ganz zentrale Botschaft in mehrfacher Hinsicht. Eine ganz wichtige Botschaft. Und eine Botschaft der Hoffnung. Ganz gleich, wie dein geistlicher Zustand im Moment ist, ob du weit weg bist vom Herrn oder nah dran bist oder ob du verzweifelt bist oder keinen Ausweg mehr weißt und irgendwie nicht weißt, wie du da weitergehen sollst im Glauben und wie du verändert werden sollst oder ob du überhaupt willst, ganz gleich, wie dein Zustand ist. Diese Botschaft ist der Schlüssel. Diese Botschaft genommen und praktiziert die nächsten Monate und du wirst Wunder sehen in deinem Leben der Veränderung. Nicht Wunder außen, aber drinnen. Wunder der Transformation. Und du wirst einen Weg sehen und schon nach ein paar Monaten, nach 6, 8 Monaten, du schaust zurück und sagst, Gott ist wirklich real, Gott wirkt in meinem Leben, Gott verändert mich. Und du wirst ermutigt sein, weiterzugehen. Und nie wieder aufhören, weil du anfängst, Dinge zu schmecken, die du noch nie geschmeckt hast. So, mach deine Ohren auf, am besten Stift dabei, mit Schriftstellen notieren oder diese Botschaft dann besorgen, weiß nicht, vom Internet oder wo ihr das habt, oder als CD und noch ein paar Mal hören. Hören und dann sagen, okay, was bedeutet das für mich? Was für praktische Konsequenzen ziehe ich daraus? Was werde ich jetzt anfangen zu tun? Und dann höre ein paar Monate später diese Botschaft noch einmal und leg dich neu fest und tu, was Gottes Wort sagt. Und du wirst Veränderung sehen. Du wirst Befreiung erleben, Hilfe Gottes erleben, wie niemals zuvor. Ich starte mit dieser Aussage unseres Herrn, Matthäus 22. Ist euch allen bekannt. Und Jesus sagt hier auf die Frage, was denn eigentlich das Wichtigste ist, was das größte Gebot ist, er antwortet hier, Vers 37, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir sind berufen, wir sind geschaffen, darum gibt's uns überhaupt, weil Gott von uns eins möchte, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und jedes Leben, das nicht das als erstes Ziel hat und danach trachtet, darin zuzunehmen, jedes Leben ist ein verschwendetes Leben, wird ein enttäuschtes, ein leeres, frustriertes Leben sein und kann sogar als Gläubiger in furchtbarsten Abhängigkeiten und Süchten und Selbstzerstörung enden. Wenn wir unser Herz nicht füllen mit dem, was das Wichtigste ist, wofür wir gemacht sind, wir werden Schaden nehmen. Wir werden Schaden nehmen. Wir werden gelangweilt sein, wir werden leer sein, wir werden enttäuscht sein, wir werden eine innere nagende Leere verspüren und dann gehen wir los und versuchen mit allen möglichen Dingen, und die meisten davon sind sehr gefährlich, uns zu füllen und uns eine Ersatzbefriedigung zu geben. Wir sind geschaffen für Gott. Ihn zu lieben, das ist unsere Berufung. Und es gibt kein erfüllteres und schöneres und tieferes und glücklicheres Leben als dieses eine. Ihn zu lieben von ganzem Herzen. Aber da ist das Problem. Wir können gar nicht Gott lieben von ganzem Herzen. Es sei denn, Gott erbarmt sich über uns und Gott kommt und er tut etwas in uns, was wir uns nicht tun können. Ohne Gottes Hilfe, ohne sein Eingreifen, ohne tiefgreifende Veränderung in uns sind wir nicht, auch die Besten unter uns, nicht imstande, Gott zu lieben, wie es sich gebührt, ihn zu lieben. Wir sind nicht in der Lage, weil es massive Hindernisse und Blockaden in uns gibt. Aber die gute Botschaft ist, Gott weiß das, und zwar mehr als wir selber. Und Gott hat ein Hilfsangebot. Und er kommt und er wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist die Botschaft der Gnade. Gott bietet uns an, in uns zurechtzubringen, was wir niemals lösen können. Gott bietet es uns an. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet und verstehen, was unser Teil ist. Was soll ich tun, damit er in mir dieses Werk tun kann? Und darum geht diese Botschaft. Lass uns einmal zu 5. Mose gehen, Kapitel 30. Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Gott verspricht dir etwas Gewaltiges. Und in diesem Versprechen haben wir auch ein Verständnis, was eigentlich unser Problem ist, was mein Problem ist und was dein Problem ist und was das Problem jeden Menschen ist. Und das sind nicht seine Umstände, das sind nicht schwierige Menschen um ihn herum, das ist nicht ein Mangel an Geld. Das Problem eines jeden einzelnen Menschen ist ein Herz, das verkehrt ist. Und ein verkehrtes Herz will verkehrte Dinge und ein verkehrtes Herz ist in Blindheit und es wird sich selber zerstören. Und Gott sagt, weil er will, dass wir ihn lieben und weil er weiß, dass wir das gar nicht können, deswegen kommt er uns zur Hilfe und er tut etwas an unserem Herzen, was wir uns alle selber nicht tun können. Das ist die Botschaft der Erlösung. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Gott tut ein machtvolles, tiefes, nicht spektakuläres, aber sehr, sehr bedeutsames und manchmal sehr dramatisches Werk an unserem Herzen. Und er nennt das Beschneidung des Herzens. Und wenn wir an diesem Punkt gekommen sind, wo wir begreifen, es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um Umstände, es geht nicht um andere Menschen, es geht nicht um schwierige Situationen, es geht um mein Herz. Und da ist das Problem. Aus meinem Herzen kommt mein Leben. Und wenn das Herz krank ist, wenn das Herz kaputt ist, wenn das Herz sich nicht freuen kann an Gott, wenn das Herz keine Erfüllung findet in Gott, wenn das Herz verkehrt ist, dann ist das Leben verkehrt. Aus deinem Herzen kommt dein Leben. Und wenn du ein besseres Leben haben willst, du brauchst ein besseres Herz. Halleluja. Und wir wissen die Adresse, wo man das bekommen kann. Und wir müssen nur lernen, ihm zu erlauben, dieses Werk zu tun. Und jeder, der seine Bibel kennt, weiß, dass das nicht eine Aussage ist irgendwo in Mose, die heute für uns als neutestamentliche Gläubige keine Bedeutung hat. Mitten im Neuen Testament redet Paulus von dem Werk der Erlösung durch Christus und er redet von einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist. So Beschneidung des Herzens ist nicht eine Sache von früher und heute haben wir das nicht mehr nötig, sondern Erlösung ist, wir geben uns an die Hand unseres Schöpfers und wir brauchen und wir verstehen, dass wir das brauchen, dieses Werk an unserem Herzen und wir geben uns ihm und wir vertrauen ihm, dass er dieses Werk, das er versprochen hat, in uns tut. Bekehrung ist nicht das neue Herz. Das ist, was manche Leute glauben, das ist nicht, was die Bibel sagt. Bekehrung ist die Voraussetzung, dass Gott unser Herz verändern kann. Das Ziel aller Weisung, alles Unterrichts, aller Lehre, aller Predigt, alles Wirken Gottes in unserem Leben, das Ziel aller Weisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel. Nicht der Staat. Gott will ein Werk tun. Wir müssen verstehen, warum will er das tun und was will er da tun? Wie sieht das aus? Wie tut er es? Und gibt es etwas, was ich dazu zu tun habe, damit er tun kann, was er schon immer tun wollte? Das ist es, worum es geht. Da sind Probleme, da sind Fehlhaltungen, da sind Dinge im Herzen des Menschen. Bestrebungen nach Unabhängigkeit, nach Macht, nach Herrschen, nach oder sich gestatten einen Weg der Unwahrhaftigkeit. Sehnsüchte nach Dingen, die verboten sind und die uns zerstören. All der ganze Bereich der sexuellen Unreinheit, das sind alles Dinge, die aus dem Herzen kommen, sagt Jesus. Aus dem Herzen kommt Mord, Ehebruch, Unzucht und all diese Dinge und vieles andere mehr. Und das wird uns zerstören. Das wird uns zerstören. Hört ihr das? Und wir brauchen Gott und wir müssen lernen, unser Herz ihm zu geben, damit er mit diesen Dingen arbeiten kann. Es geht nicht um eine Dressur und ein bisschen nettes Verhalten oder so etwas, dass wir ein bisschen ein paar Regeln haben und irgendwie das Verhalten ein bisschen irgendwie korrigieren. Unser Verhalten kommt aus unserem Herzen und da sind furchtbare Dinge, weil wir Menschen sind, weil wir die Sünde in uns haben, weil wir Kinder des Teufels waren. Und darum ist dieses Bestreben, sich groß zu machen, sich zu rühmen, sich selber zu verherrlichen und Anbetung von anderen Menschen zu suchen. Diese schrecklichen satanischen Gelüste sind in unserem Herzen. Und das erzeugt Streit und das erzeugt Uneinheit. Weil Reinheit und Unreinheit, Demut und Stolz werden niemals in Frieden nebeneinander existieren können. Es wird Krieg sein, es wird Streit sein. So wenn Gott verheißt, er wird in unserer Mitte wohnen und wir werden seine Kinder sein und er wird unser Gott sein, dann ist das gleichbedeutend mit, er wird dafür sorgen, dass seine Herrschaft und seine Ordnung in unseren Herzen aufgerichtet wird. Und dann haben wir Frieden und Freude aneinander. Das ist Gemeinde, ihr Lieben. Gemeinde ist, wenn Menschen, jeder Einzelne, weiß, wie er sich Gott hinzugeben hat und Raum macht dafür, dass Gott an seinem Herzen arbeitet. Das ist Gemeinde. Das ist wirklich Gemeinde. Und es gibt viele Gemeinden, wo man kein Verständnis hat über Gott beschneidete Herzen. Und so sind dann auch die Gemeinden. Chaos, Streit, Rivalitäten, Konkurrenz, Neid, böse Worte und alle möglichen Dinge, die Menschen verletzen. Und das ist nicht der Wille Gottes. Und Gott richtet seine Ordnung auf, indem er seine Ordnung in unserem Herzen aufrichtet. Da beginnt es. Ohne Gottes Hilfe sind wir hilflos. Und wir können diese Dinge nicht überwinden. Ja, oftmals sogar, wir können sie noch nicht einmal erkennen. Wir können sie noch nicht einmal erkennen. Wir sind so hilflos und so blind. Da können die furchtbarsten Bestrebungen in unserem Herzen sein. Nach Macht und Größe und Bedeutung und Herrschen. Und wir wissen noch nicht einmal davon. Andere um uns herum mögen darunter leiden. Aber wir haben keine Ahnung, dass es das überhaupt in unserem Herzen gibt. Der Mensch ist blind und hilflos. In deinem Licht sehen wir das Licht. Gottes Licht muss scheinen. Und darum muss unser Gebet sein, Gott, lass dein Licht scheinen, sende dein Licht, sende deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Es gibt keinen Zuwachs, kein Zunehmen in der Gegenwart Gottes, in sich Gott mehr nähern und ihn näher erleben, als durch das Licht. Es gibt keinen anderen Weg. Und viele verstehen das nicht, weil sie das Wort Gottes nicht annehmen, so wie es geschrieben ist. Und sie sagen, ja, Nähe Gottes und näher zu Gott kommen, was soll das, was bedeutet das? Jakobus sagt, naht euch zu Gott. Dieser eine Vers sagt mir, Wenn ich jetzt gehorche, komme ich näher zu Gott. Und wenn ich dem nicht gehorche, bleibe ich weit weg. Alle sind gleich geliebt, aber nicht alle sind gleich nah am Herzen Gottes. Da gibt es gewaltige Unterschiede, meine Lieben. Gewaltige Unterschiede. Und sich Gott zu nahen, heißt, ich erlaube ihm, an meinem Herzen zu wirken. Ich gebe mich ihm, ich suche ihn und ich flehe, sende dein Licht, erforsche mein Herz, wirke du in mir, öffne mir die Augen, zeig du mir. Vorhin haben wir gesungen, der Gott, der die Herzen kennt. Aber er ist noch mehr, nicht nur der, die Herzen kennt, sondern der uns in Kenntnis setzen will über unsere Herzen. Es gibt keine Umkehr, es gibt keinen Wandel von Stolz zu Demut, bis unsere Augen aufgetan werden und wir erschrecken über das, was da in uns ist. Es gibt keine Veränderung, ohne dass wir diese hässlichen, schrecklichen Dinge sehen. So Gott kennt nicht nur unser Herz, er möchte uns in Kenntnis setzen über unser Herz. Und da kommt Erschrecken, da kommt Entsetzen, da kommt der Schrei, Gott, erlöse mich von diesem Zeug, hol mich da raus, das ist ja furchtbar, hol mich da raus, veränder du mich. Und Gott wird nichts tun in unserem Leben, worum wir ihn nicht bitten, wonach wir kein Verlangen haben. Gott wird sein Wesen nicht in uns Gestalt gewinnen lassen, ohne dass dieser Schrei ist, Gott, das ist meine Berufung, in das Bild eines Sohnes umgestaltet zu werden. Ich brauche es so nötig. Hilf mir und tu du dein Werk. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt die Bibel. Und da ist so wenig Demut. Und deswegen so viel Streit, weil wir nicht bitten um das, was Gott so gerne geben möchte. Weil uns Demut nicht so wichtig ist, wie es Gott wichtig ist. Weil uns Wahrhaftigkeit und eine Haltung der Dienerschaft und der Verantwortung füreinander nicht so wichtig ist. Andere Dinge sind uns wichtiger. Aber wenn das Licht Gottes kommt, dann sehen wir nicht nur sein herrliches Wesen und dann kommt Bewunderung und Dankbarkeit, dass er so ist, wie er ist, sondern es kommt auch Verlangen. Wir wollen in unsere Berufung, wir wollen zunehmen in Christusähnlichkeit. Gott muss dieses Verlangen in uns wecken. Wir haben das gar nicht aus uns heraus. Er muss und er will und er wird und er kann. Halleluja. Halleluja. So, lass uns einmal jetzt durch eine Reihe von zentralen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, zentralen Verheißungen gehen aus dem Wort Gottes, wo beschrieben wird, was eigentlich das Allerwichtigste ist vom neuen Bund. Viele, viele Christen, von neuem geborene Kinder Gottes, haben keinen Plan. Und sie suchen irgendwelche Dinge, die zweitrangig sind. Sie suchen Heilung, sie suchen Erfolg, sie suchen Wohlstand, sie suchen Gemeindewachstum, sie suchen ihren Dienst, sie sind unterwegs und suchen etwas. Aber haben kein Verständnis von Gottes Prioritäten. Und das, was für Gott das Erste ist, ist für sie nicht das Erste. Und darum gibt es Durcheinander. Und wenn wir aufwachen, aufgeweckt werden und realisieren, da gibt es etwas, was wichtiger ist für Gott als irgendetwas anderes. Und er hat mich gerufen, sein Nachahmer zu sein. Und ich werde meine Prioritäten ändern und sage, Gott, ich will wollen, was du willst. Ich mache das zu Nummer eins, was für dich Nummer eins ist. Und Heilung und Wohlstand sind Segnungen, die Gott versprochen hat und die Gott gibt. Aber es ist nicht das Erste. Und wenn wir zum Ersten machen, was für Gott nicht das Erste ist, wir kommen in Probleme. Wir kommen nicht in den Segen Gottes, indem wir Heilung und Wohlstand und Erfolg suchen. Wir kommen in den Segen Gottes, indem wir lernen, ihm unser Herz zu geben und ihm zu erlauben, unser Herz zu verändern. So kommen wir in den Segen. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird euch hinterhergeworfen. Eine Gemeinde in Finanznot ist eine Gemeinde, die weg ist vom Herzen Gottes. Hallo. Eine Gemeinde, die in Streit ist, in Uneinheit ist, mit Machtkämpfen, ist weg vom Herzen Gottes. Und auf der menschlichen Ebene werden wir das niemals lösen können. Aber wenn wir alle zu Gott kommen und wenn wir alle vor ihm zerbrochen sind und sagen, Gott, ich will nur noch eins. Ich will deinen Willen tun, ich will für dich da sein, ich will dich kennen, ich will dich lieben. Dann wird Frieden kommen. Aber wenn wir beanspruchen, ich will aber das, und wenn hier Veränderungen kommen, ich will auf jeden Fall das behalten, und ich will der werden, und ich will das, und all diese Dinge, das wird uns zerstören, ihr Lieben. Und wir brauchen alle diese Gesinnung der Niedrigkeit, dass wir sagen, Gott möge ein großes Werk tun. Und wenn ich hier den Besen schwingen kann und darf hier den Fußboden sauber machen, dann bin ich glücklich. Dieses Streben nach Position und Macht und Ansehen ist Gift in der Gemeinde. Und es kommt aus unserem Herzen. Und Gott möchte uns eine Haltung geben seines Sohnes. Und was war diese Haltung? Vorhin haben wir einen Teil daraus gesungen, Philipper 2. Nichts beanspruchen, nichts festhalten, sich erniedrigen, zum Diener aller werden. Das ist die Gesinnung, die Erlösung bringt. Und Paulus sagt, diese Gesinnung, die in Christus war, die soll in euch allen sein. Und damit sagt er nichts anderes als, lass Gott an euer Herz ran. Wo kriegst du denn diese Gesinnung her? Von keiner Bibelschule, von keinem theologischen Seminar, von keinem Bücherlesen, von keinem Predigt hören. Nirgendwo bekommst du diese Gesinnung, Philipper 2, außer direkt von ihm. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Er ist so bereit zu geben. So wenn Paulus sagt, diese Gesinnung sei in euch allen, dann ist das nicht nur ein Gebot, es ist auch eine Verheißung. Es ist möglich. Gott ist in der Lage, Gott ist fähig und Gott ist willig, das in uns zu wirken. Halleluja. Halleluja. Und deswegen rennen wir zu ihm. Deswegen ändern wir unser Leben. Und deswegen ändern wir unsere Prioritäten. Und wir sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist, ich bin vor ihm. Ich bringe ihm mein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Für was denn? Damit er daran arbeiten kann. Damit er es beschneiden kann. Damit er es freisetzen kann. Damit er es in das hinein umformen kann, was seinem Herzen, seinem Geschmack, seiner Vorliebe entspricht. Halleluja. So, lass uns durchgehen durch einige Schriftstellen. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so ganz zentrale. Und die beschreiben, worum geht es eigentlich? Warum ist Jesus gekommen? Was habe ich durch Golgatha? Hesekiel Kapitel 36. Bitte schlag das einmal auf. Hier beschreibt Gott, was das Wichtigste ist an dem neuen Bund, der zu dieser Zeit noch gar nicht in Kraft war, aber der durch Golgatha geschlossen wurde. Der Mensch Jesus von Nazareth, der gleichzeitig Gott war, hat einen heiligen Bund geschnitten mit dem ewigen Gott. Und wir sind Erben dieses Bundes. Und deswegen ist der neue Bund besser als der alte Bund. Der alte Bund war Gott mit sündigen, schwachen und unzuverlässigen Menschen. Der neue Bund ist ein Bund zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und wir sind Erben dieses Bundes. Und dieser Bund kann niemals gebrochen werden, weil es zwischen Gott ist und zwischen Gott ist. Verstehst du das? Und wir sind Erben dieses Bundes. Und dieser Bund wird ewig bestehen. Lesen wir einmal ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Vorhin habe ich indirekt einen wichtigen Götzen genannt. Paulus in Kolosser spricht von Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht, die Sucht, etwas haben zu wollen. Und das ist mehr als nur, oder muss gar nicht unbedingt sich auf materielle Dinge beziehen. Die Sucht, Ehre haben zu wollen, Anerkennung haben zu wollen, eine Position, einen Platz, geliebt sein, haben zu wollen, ist Habsucht. Und Paulus sagt, das ist Götzendienst. Das ist Götzendienst. Wir haben unsere Vorstellung über was Götzendienst ist, aber Gott hat seine und besser übernehmen wir seine. und denken nicht an primitive Völker irgendwo in Asien oder in Afrika. Die betreiben noch Götzendienst. Die götzendienerischen Nationen auf diesem Planeten finden sich in Mitteleuropa oder in der westlichen Welt, auch in Nordamerika. Da ist Götzendienst die Kultur. Und Gott muss uns die Augen auftun, was das mit dem Herzen zu tun hat. Diese Dinge sind aus dem Herzen Habsucht. Von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Was für eine Verheißung. Was für ein gewaltiges Wort. Gott sagt, ich kapituliere nicht vor eurer Unordnung. Ich bin nicht überfordert, ich bin nicht überwältigt, ich bin nicht hilflos, sondern vertraut mir, gebt euch mir und ich werde machen, dass ihr in meiner Ordnung lebt. Und danach werde ich sagen, wie viel schöner sind die Ordnung Gottes als die Ordnung von Menschen, die wir uns selber gegeben haben. Wie viel mehr Frieden und Harmonie und Freude bringen sind seine Ordnungen. Der größte Segen, der möglich ist in diesem Universum, ist in den Ordnungen Gottes. In den Wegen Gottes ist der Segen Gottes. Und deswegen sagen wir, Gott, lehre mich deine Wege. Lass mich verstehen, was ist mein Platz in dieser Gemeinde? Wie lebe ich mit dir? Wie lebe ich mit meinen Geschwistern? Was soll ich hier tun? Wie soll ich mich benehmen? Mit welcher Haltung soll ich hier aufkreuzen? Und was soll ich machen? Was erwartest du von mir? Nicht mein Wille, dein Wille. Ihr Lieben, dieses Gebet zu beten, die nächsten Monate, wird hier alles verändern. Wird alles verändern. Und Schritt für Schritt wird der Herr seine Herrschaft antreten und aufrichten. Und ihr werdet alle davon profitieren. Halleluja. So Gott verspricht ein neues Herz. Und bis in die tiefste Tiefe wird dort umgebaut. Und er verspricht, aus dir und aus mir einen Menschen zu machen, der in seinen Ordnungen lebt, seine Rechtsbestimmung hält, sprich, der im Gehorsam lebt. Gott hat versprochen, mich zu verändern, dich zu verändern und das Ergebnis wird Gehorsam sein. Das Ziel der Erlösung, egal was heute verwirrte Menschen, die das Evangelium nicht kennen, was sie behaupten und über Gnade faseln, das Ziel der Erlösung ist Gehorsam. Das Ziel der Erlösung ist Gehorsam. Ungehorsam ist Abfall von Gott und zurück zu Gott ist durch Gehorsam. Gott schafft uns ein gehorsames Herz. Was für eine gewaltige Sache. Was für eine Verheißung. Was für ein Segen. Halleluja. Jetzt lass uns zur nächsten Schriftstelle gehen und diese Schriftstellen verraten uns immer ein bisschen mehr, dass wir nicht nur sehen, was hat Gott für uns, sondern wie konkret geht es? Wie schafft er das in uns? Lass uns zu Jeremia gehen, Kapitel 32. Danach schauen wir uns noch Kapitel 31 an. Aber es hat einen Grund, warum ich diese Reihenfolge wähle und erst zu Kapitel 32 mit euch möchte. Vers 40, Jeremia 32, Vers 40. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Halleluja. Halleluja. Gott hat versprochen, das, was wir so dringend brauchen und was wir nicht haben und uns nicht selber verschaffen können, Ehrfurcht vor ihm legt er in unser Herz. Das ist die größte Not der Gemeinde, ein Mangel an Ehrfurcht vor Gott. Darum fällt es so leicht zu sündigen, weil da keine Gesinnung ist. Gott, hilf mir, dich nicht zu beleidigen, dich nicht zu betrüben, dich nicht zu kränken. Das fehlt. Und Gott verspricht, er legt Ehrfurcht vor ihm in unser Herz. Und da sehen wir auch gleich, was ist die Folge davon, dass unser Herz erfüllt wird mit Ehrfurcht. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir weichen. Die Ehrfurcht behält uns bei Gott. Die Ehrfurcht hält uns in seinen Wegen. Und wir werden nicht abweichen und anderen Göttern nachrennen, sondern wir bleiben bei ihm. Ehrfurcht ist, was die Beziehung zu Gott aufrecht erhält und vertiefen lässt. Ehrfurcht vor Gott. Und er verspricht, ich geb's euch. Was niemand euch geben kann, ich gebe es euch. Ich selber gebe euch diesen gewaltigen Segen. Und wenn Ehrfurcht vor Gott für dich kein gewaltiger Segen ist, gibt es nur eine Erklärung. Du kennst das Wort Gottes nicht. Ein 2-3-stündiges Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Und du weißt, was du brauchst, ist Furcht des Herrn. Alles, aber wirklich alles, bis hin zum Segen auf deine Kinder und deine Nachkommen. Alles ist enthalten in der Furcht Gottes. Halleluja. Alles ist darin enthalten. Wir brauchen nicht mehr Geld. Diese Gemeinde braucht kein Geld. Diese Gemeinde braucht Ehrfurcht. Halleluja. Und wenn da Ehrfurcht ist, es ist für Gott eine Freude, uns alles zu geben, was wir brauchen und sogar noch mehr, dass wir noch woanders hingeben können. Das ist normal. Überfließende Versorgung ist Gottes Norm. Das ist normal. Es ist eine Freude, Gutes zu geben. Und darum ist es so wichtig, dass wir vom Sichtbaren umschwenken zum Unsichtbaren und dass wir aufhören zu sagen, wir haben ein Finanzproblem. Wir haben kein Finanzproblem, wir haben ein Beziehungsproblem mit Gott. Und Gott widersteht dem Stolzen. Und dann kann es sein, obwohl er super reich ist und eigentlich super großzügig ist, er verweigert uns zu geben, was wir brauchen. Weil er möchte, dass der Mangel uns ins Gebet treibt. Dass der Mangel sagt, Gott, was immer notwendig ist, was immer verändert werden muss, veränder es in mir, damit deine Versorgung wieder fließen kann. Gott benutzt Situationen des Mangels, um uns hörfähig zu machen und uns aus unserer Selbstsicherheit herauszuholen. Gott ist klug, Gott ist weise. Halleluja, weil er gut ist. Er wird seine Furcht in unser Herz legen, damit wir nicht von ihm abweichen. Furcht des Herrn ist, was uns hilft, bei Gott zu bleiben. Oder andersrum ausgedrückt, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Sprüche 16, Vers 6b. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen und bleibt damit bei Gott. Das ist einmal so rum und einmal so rum ist das Gleiche. Wir weichen nicht ab vom Herrn, also nehmen wir Abstand vom Bösen. Wir nehmen Abstand vom Bösen und dadurch bleiben wir beim Herrn. Das, egal wie rum du es siehst und ausdrückst, das Ergebnis ist das gleiche. Furcht des Herrn behält uns bei ihm. Und es ist eine Kraft, die in uns bewirkt, dass wir Abstand nehmen vom Bösen. Und das ist unsere Aufgabe. Meidet jede Form des Bösen, heißt es im Neuen Testament. Jede Form des Bösen. Überlege mal, was das für dich bedeutet. Billige Soaps, wo Menschen lästern und sich verletzen und schäbig und gemein und verlogen und mit Fäkalsprache miteinander umgehen. Ist das eine Form des Bösen? Darf ich mal fragen, wie weit die Erkenntnis ist? Ist das eine Form des Bösen? Und wenn Gläubige freiwillig, ohne dass sie jemand zwingt, sich vor den Fernseher setzen und diesen Schmutz anschauen, gibt es nur eine Erklärung. Sie kennen Gott nicht. Sie kennen Gott nicht und wollen ihren Hunger nach Leben sättigen, indem sie dem Begehren des Fleisches nachgehen, dass, wenn es schon nicht selber sündigen darf, so liebend gerne lechzt danach, die Sünde der anderen anzuschauen. Und das nennt man abendliches Fernsehprogramm. Hallo. Das Fleisch kriegt seine Befriedigung daran, zu sehen, wie andere Menschen sündigen, wie sie sich verletzen, wie sie sich betrügen, belügen und täuschen und runtermachen und verachten und all die Sünden ausleben, die Gott ein Greuel sind und die Menschen zerstören. Und das Fleisch möchte diese Dinge sehen. Es giert danach. Ist das nicht furchtbar? Aber Gott kann in uns wirken, dass wir sagen, ich erkenne das als böse. Ich erkenne, dass das mich hindert, die Gegenwart Gottes weiter zu genießen. Und deswegen, weil ich mich dem nicht aussetzen will und noch viel mehr, weil der Gott, der Heilige Geist in mir wohnt, werde ich ihm nicht zumuten, ihn nicht zwingen, sich diesem Müll und diesem Gift auszusetzen. Ich liebe ihn, ich ehre ihn, ich will ihn nicht betrüben. Und deswegen werde ich ihn nicht knechten und quälen. Vielleicht ist die Idee dir neu, dass man den Heiligen Geist quälen kann. Aber die ist nur deswegen neu, weil du das Wort und den Geist nicht kennst. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wenn ich mir Dinge anschaue, die voller Sünde sind, voller Gemeinheit, voller Hässlichkeit sind, dann verletze ich den Heiligen Geist in mir. Und dann wundere ich mich, warum so wenig passiert, warum ich Gottes Gegenwart nicht spüre, warum ich keine Freude am Herrn habe, warum ich verwirrt bin, warum ich Ursache und Wirkung nicht unterscheiden kann, warum ich nicht verstehe, worüber ich immer wieder falle und warum ich nicht verstehe, wie ich endlich aufhören kann zu fallen. Ich wundere mich, nein, ich brauche mich nicht zu wundern. Ich habe den Helfer in die Kammer gesperrt und habe gesagt, du bleibst da drin, ich mache alles alleine, ich brauche dich nicht. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Was ist neutestamentliches Christsein ohne den Heiligen Geist? Nichts. Eine saft- und kraftlose Religion, die nichts bewirken kann. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Wir sind völlig hilflos. Überleg einmal, was du als Christ tun kannst ohne den Heiligen Geist. Wenn dir das klar wird, du wirst dich ihm hingeben, sagen, lieber Heiliger Geist, wie dringend brauche ich dich zum Verständnis der Schrift, zum Beten, zum Überwinden, überhaupt zum Verstehen, was ist Sünde, um offene Augen zu haben, Versuchungen im Alltag zu sehen, bevor ich wieder blind und routinemäßig reingetapst bin. Sie zu sehen und in der Wachheit des Geistes zu leben und zu wissen, wer ich bin. Ich bin ein Heiliger, ich bin ein Mann Gottes und da ist eine Versuchung und die wird mich wegziehen vom Herrn und ich sage nein. Und ich mache die Tür zu und ich gehe weiter mit meinem Gott. Ich erlaube nicht, dass die Sünde mich wegzieht von der Beziehung mit Gott. Das ist, was Jesus gemeint hat. Bleibt in mir, bleibt in mir. Bleibt in meinem Wort, bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir. So dieser gewaltige Segen, die Furcht des Herrn, ist Gottes Antwort auf die Einladung der Sünde. Und Sprüche 8. Vers 13 erklärt, wieso funktioniert überhaupt die Furcht des Herrn? Wieso weiche ich vom Bösen? Das ist der Hammer, diese Passage. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Halleluja. Gott wirkt in uns, wenn wir wollen, wenn wir es begehren, wenn wir klug sind und verstehen, wie sehr wir das brauchen. Gott wirkt in uns Hass auf die Sünde. Halleluja. Und damit ist der Fall klar. Hass ist eine stark motivierende Kraft. Und du meidest, ohne dass jemand dich dazu anhalten muss, dich erinnern muss und dich ermahnen muss und dir Anschub geben muss. Du meidest die Dinge im Leben, die du hast. Du meidest die. Niemand muss dir da helfen. Wenn nach dem Gottesdienst jemand dich einlädt zum Essen und du stellst die kluge Frage, ja, was gibt's denn zum Essen? Und zufälligerweise, der nennt die eine Mahlzeit, das eine Gericht, das du nicht ertragen kannst. Schon die Idee daran macht dich schlecht und gibt dir Übelkeit und du sagst, nie im Leben rühre ich so ein Zeug an. Das ist für mich ekelhaft, das will ich nicht, das ist furchtbar, niemals. Und du bist zu so einem Essen eingeladen. Was passiert? Du wirst nicht schnell auf Toilette gehen, dein Handy rausholen, all deine Freunde ansimsen und sagen, jetzt betet für mich, dass ich standhaft bin, dass ich Kraft habe, zu widerstehen diesem furchtbaren Essen, was sie dir mal vorwürfen. Bitte betet, fastet, macht, was ihr wollt, aber bitte helft mir. Ich habe solche Angst, ich könnte schwach werden, ich könnte nachgeben, ich könnte nicht genug Kraft haben, Nein zu sagen. Bitte, 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 ganze Gemeinde, alle zusammen, betet. Du brauchst das nicht. Du weißt, der Ekel in mir wird dafür sorgen, dieses Zeug rühre ich nicht an. Fertig. Du bist total entspannt. Keine Sorgen, kein Zweifel. Vielleicht schaffe ich nicht standzuhalten. Vielleicht knicke ich ein. Vielleicht mache ich Kompromisse. Nee. Mit dem Zeug, du Kompromisse, niemals. Verstehst du? Und Gott sagt in Bezug auf Sünde, nicht ekelhaftes Essen, in Bezug auf Sünde mache ich ein solches Wunder für dich, dass das, wonach du vorher gegiert hast, du einen Ekel, einen Abscheu bekommst. Das ist Erlösung. Ich will das nicht mehr. Nicht, oh, das ist so lecker und ich möchte, aber ich darf ja nicht. Oh, schade. Oh, aber das ist doch so gut. Nur mal gucken, nur so ein bisschen. Nee, ich bin Christ und ich will hier heilig leben und ich soll das nicht. Oh, das ist Elend, das ist nicht Erlösung. Du hängst zwischen Welt und Reich Gottes und überlegst, wo du hingehören willst. Das ist nicht Erlösung. Erlösung ist, das gehört nicht zu meiner Welt. Das gehört nicht zu meinem Leben. Das war früher so und das kann ich heute kaum noch glauben, dass ich das geliebt habe. Fertig, ich bin ein neuer Mensch. Ich habe einen neuen Geschmack. Halleluja. Das ist Erlösung. Hass auf das Böse. Deswegen, Römer 12. Verabscheut das Böse. Ein Gebot. Nicht ein Vorschlag. Nicht irgendwie, versucht das irgendwie. Das ist ein Gebot. Und jedes Gebot ist eine Verheißung. Das heißt, es gibt einen Weg, das zu lernen. Es gibt einen Weg. Römer 12, verabscheut das Böse. Ist nichts anderes als, gebt euch Gott hin, der imstande ist, Wunder zu wirken in eurem Herzen. Wo willst du denn, verabscheuen heißt Ekelgefühle haben, Horror. Wo willst du Horrorgefühle herbekommen? Von dem einen, für den Sünde Horror ist. Und ich habe meinen Geist in dich gelegt und ich arbeite in dir und ich ändere deinen Geschmack. Das ist Erlösung. Wir kommen in eine innere Übereinstimmung. Das ist der neue Bund. Nicht, ich bleibe der Alte und da sind unerreichbare und unmögliche Gebote über mir, die ich befolgen soll, aber ich kann gar nicht, weil ich schwach bin. Das ist nicht der neue Bund. Der neue Bund, das, was Gott will, wird eine Realität in meinem Herzen und mehr will ich, was er will. Ich stimme mit ihm überein. Erlösung ist Geschmacksveränderung. Ein neuer Geschmack. Was wir vorher geliebt haben, aber was sündig und böse ist und was uns zerstört hat, werden wir lernen zu hassen. Und das, was vorher uns nichts bedeutet hat, wir waren voller Verachtung, vor Demut, wir werden anfangen, das zu lieben, was Gott liebt. Wir bekommen seinen Geschmack, das ist Erlösung. Und dann sind wir frei. Halleluja, dann sind wir frei. Und dann kann man sagen, lieb Gott und tu, was du willst. Aber solange Gott nicht in uns dramatische Veränderungen bewirkt hat, haben wir immer noch Gebote. Und wir sagen, hey, die brauche ich und das ist gut so. Und da weiß ich, ob ich noch auf der richtigen Spur bin. Die Gebote sind wie Leitplanken, die zeigen mir, ob ich auf der richtigen Straßenseite fahre. Halleluja. Erlösung ist, unser Innerstes kommt in Übereinstimmung mit Gott. Das ist Erlösung. Das ist nicht gewaltig. Das ist was ganz anderes als ich soll und ich muss, aber eigentlich will ich nicht. Das ist eine Zerrissenheit. Und wir stehen mit einem Bein im Reich Gottes und mit dem anderen in der Welt und schwanken und mal mehr auf der einen Seite, mal mehr auf der anderen Seite, aber hin und her. Und da sind wir genau da, wo Paulus sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und manche theologisch verwirrte Hirne meinen Römer 7, das ist das normale Christenleben.